Tages 2. Wissenschaft im Gespräch. Die meisten Menschen in den Industrieländern, in der Schweiz, sterben in hohem Alter. Viele sterben nach medizinischen Behandlungen. Sie sterben eher im Spital als zu Hause. Und bevor sie sterben, müssen sie selber, ihre Angehörigen oder zumindest die Ärzte und Ärztinnen, Entscheidungen fällen. Entscheidungen, die über die Art und Weise des Todes und seinen Zeitpunkt mitbestimmen können. Etwa, ob man die Schmerzmitteldosis erhöhen soll, obwohl dies das Sterben beschleunigen könnte. Man könnte sagen, das Sterben ist kompliziert geworden. Wie genau gestorben wird heute in der Schweiz und wie die Betreuung Sterbender verbessert werden könnte, das wird nun erforscht in einem 5-jährigen nationalen Forschungsprogramm, dem NFP 67. Der Präsident der Leitungsgruppe des NFP 67 ist der Theologe und Ethiker Markus Zimmermann-Acklin von der Universität Fribourg. Er ist zu Gast bei Odet Frei.
Markus Zimmermann, immer mehr Menschen in der Schweiz machen Gebrauch von der Suizidbegleitung, also der Sterbehilfe, bei der sie häufig mit Hilfe einer Organisation ihrem Leben ein Ende setzen. Jeder 200. Todesfall ist heute ein Fall von Suizidbegleitung. Inwiefern gab diese Entwicklung den Anstoß, ein NFP zu lancieren zum Thema Lebensende?
Ich glaube nicht direkt, aber wohl indirekt darüber, dass zum Beispiel Alternativen, die angeboten werden für Menschen, die in höchster Not sind und nur noch im Suizid einen Ausweg suchen, wie beispielsweise die Palliative Care, auf so großes Interesse gestoßen sind, dass auch politisch der Wille da war, hier näher hinzuschauen.
Palliative Care, das bedeutet, dass man die Menschen an ihrem Lebensende medizinisch, aber auch spirituell so versorgt, dass es ihnen möglichst gut geht, dass sie möglichst wenig Schmerzen haben und so weiter. Wo besteht denn da noch Forschungsbedarf?
Was die lindernde Pflege und Begleitung, also die Palliative Care, wie das auch auf Deutsch genannt wird, betrifft, ist die Forschung eigentlich noch ganz am Anfang. 2008 sagte noch ein wichtiger Palliative Care Experte in der Schweiz, die Schweiz sei ein Entwicklungsland, was Palliative Care betrifft. Insofern ist hier unbedingt Handlungsbedarf angesagt und das wurde auch politisch erkannt. Und das war wohl noch viel wesentlicher für den Anstoß dieses nationalen Forschungsprogrammes als die, ja, quantitativ gesehen relativ immer noch kleine, ein Glück, Praxis der Suizidhilfe.
Wir wollen später noch auf die Palliative Care genauer zu sprechen kommen. Das Sterben hat sich ja stark verändert, überhaupt durch Entwicklungen in der Gesellschaft wie die Familie. Man stirbt heute nicht mehr so sehr zu Hause eben bei der Familie, wie das vielleicht vor 50, 100 Jahren üblich und der Normalfall war. Was gibt es so für größere gesellschaftliche Strömungen, wo man sagt, das Lebensende hat sich dermaßen verändert heute, dass wir da unbedingt Forschung brauchen, weil wir gar nicht mehr so genau wissen, was heute da eigentlich passiert am Ende des Lebens?
Ich glaube, die Veränderungen, die seit 50 Jahren stattgefunden haben, sind kaum zu überschätzen in ihrer Tragweite und in ihren Konsequenzen. Während vor 50 Jahren Sterben und Tod tabuisiert waren, weil Sterben unter allen Umständen verhindert werden sollte, der Tod quasi als Feind betrachtet wurde und deshalb auch verdrängt wurde, ist es heute so, dass Sterben und Tod zu etwas geworden sind, das wir gestalten müssen oder wollen. Vor allen Dingen deshalb, weil die Medizin unerhörte Erfolge mit sich gebracht hat und auch der Wohlstand dazu beigetragen hat, dass die durchschnittliche Lebenserwartung enorm gestiegen ist und viele Menschen in sehr hohem Alter sterben. Und dann sterben sie in spezialisierten Institutionen, betreut von spezialisierten Berufsleuten, sodass das Sterben kaum mehr erlebt wird im Alltag.
Es wird nicht mehr erlebt, es ist aber kein Tabu mehr gleichzeitig.
Genau, weil die Wahrnehmung des Sterbens und des Todes als etwas, das wir als Feind betrachten, nicht mehr so existent ist, sondern Sterben und Tod wird als eine Aufgabe wahrgenommen, die wir gestalten sollten, wohl auch kontrollieren und selbstbestimmt erleben. Und damit wird es zum Thema. Und wenn ich und wenn viele Menschen in dieser Gesellschaft den Wunsch haben, das Sterben zu kontrollieren, bewusst zu gestalten, vorzubereiten, dann geht das nur darüber, dass wir darüber sprechen auch.
Wir gehen also mit unserer letzten Phase so um wie mit dem Rest unseres Lebens. Wir wollen Herr über Situation, über die Abläufe sein, die Eigenverantwortung eigentlich bis in den Tod.
Ja, dass das ein Schwerpunkt in unserer Gesellschaft ist, ist klar. Und dass der dann, wenn es Thema wird, auch das Lebensende betrifft, ist ebenso klar. Wir sind da aber auch in gewisser Hinsicht Opfer des Fortschritts und des Wohlstands. Wir müssen Entscheidungen treffen, weil wir immer mehr machen können. Und auch in Situationen, wo es vielleicht besser wäre und angesagter wäre, zurückhaltender zu sein oder auf weitere Maßnahmen zu verzichten. Und dann braucht es Entscheidungen und diese Entscheidungen müssen von jemandem getroffen werden. Und da sollte natürlich unbedingt die Betroffene selbst mitreden können. Und wenn sie nicht mehr reden kann, wie das bei vielen Sterbenden der Fall ist, dann vorher darüber gesprochen worden sein.
Stichwort Patientenverfügung, da kommen wir vielleicht auch noch im Verlauf des Gesprächs zurück. Schauen wir mal das NFP 67, dieses NFP-Lebensende, ein bisschen genauer an. Es gibt knapp 30 Forschungsprojekte innerhalb des Forschungsprogramms. Da wird zum Beispiel untersucht, wie Bewohner, Bewohnerinnen von Altersheimen mit ihrem Sterbewunsch umgehen. Es wird untersucht, wie Menschen mit Demenz das Sterben erleben. Auch eben das Dogma der Selbstbestimmung, wir haben schon darüber gesprochen, dieses wird kritisch beleuchtet.
Aus juristischer Sicht notabene, ja.
Greifen wir mal ein anderes Projekt heraus. Es wird an der Uni Bern durchgeführt. Und in diesem Projekt geht es um die regionalen Unterschiede in der medizinischen Behandlung am Lebensende. Herr Zimmermann-Acklin, regionale Unterschiede? Das heißt, man geht davon aus, nicht jeder Mensch in der Schweiz kriegt die gleiche medizinische Behandlung an seinem Lebensende.
Davon können wir ausgehen, denn wir wissen aus Untersuchungen, die bereits stattgefunden haben und auch von Herrn Busato und seinem Team durchgeführt wurden an der Universität Bern, dass es enorme Versorgungsunterschiede gibt in der Gesundheitsversorgung Schweiz im Generellen. Und daher ist die Annahme auch sehr naheliegend anzunehmen, dass das auch für das Lebensende, also für die letzten Lebensmonate zutreffen wird.
Muss man denn davon ausgehen, dass in bestimmten Regionen, ich sage jetzt mal irgendetwas in ländlichen Gebieten zum Beispiel, die Menschen nicht die optimale Medizin erhalten am Lebensende?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ja und nein. Denn es ist in der Versorgungsforschung im Fokus nicht nur die Frage der Unterversorgung oder der Mangelversorgung, sondern auch der Überversorgung. Also ein Ergebnis der noch in den Kinderschuhen steckenden Forschung der Versorgung in der Schweiz ist, dass eher das Angebot bestimmt, was nachgefragt wird und nicht die Bedürfnisse der Menschen bestimmt, was denn angeboten wird. Also wenn eine neue Institution geschaffen wird zur gesundheitlichen Versorgung, dann geht es nur kurz und dann wird sie auch genutzt, ohne dass klar wäre, und das gehört eben auch zur Versorgungsforschung und ihren Zielen, ob es auch den Outcome verbessert, ob das auch etwas bringt für diejenigen, die es in Anspruch nehmen.
Also nicht das Patientenwohl ist dann entscheidend, welche Medizin eingesetzt wird, sondern welche Geräte da sind, wie viele Spitalbetten, wie viele Fachärzte und so weiter.
Ganz genau, das ist eine Hypothese, die hier auch in Bezug auf das Lebensende genauer angeschaut wird.
Das spricht ja eine Angst an, die viele Menschen haben, dass sie nämlich am Schluss, am Lebensende an Maschinen hängen, der Körper eigentlich schon überhaupt nicht mehr kann, dass das ein Leben ist, das sie selber nicht wollen.
Das ist eine Angst und eine berechtigte Angst, wobei ich, wenn ich konkret werden darf, weniger an Maschinen denke, an die wir dann gehängt werden. Denn durchschnittlich, wenn wir dann auf Intensivstation kommen sollten, halten wir uns dort 2 bis 3 Tage auf. Das ist ja nicht die wahre Angst, sondern dass wir Opfer werden von Behandlungen, die eigentlich nichts mehr erbringen und nur schlimme Nebenwirkungen haben könnten, aber trotzdem an uns quasi ausprobiert werden und durchgeführt werden, weil man nichts Besseres weiß zum Beispiel oder weil man weiß, die durchschnittliche Überlebensdauer, die wird um einige Tage oder Wochen verlängert, ohne zu fragen, ist das auch wirklich sinnvoll und will ich das oder will das der betroffene Patient, die Patientin auch wirklich so haben. Und da gilt es genauer hinzuschauen.
Die Daten liegen jetzt noch nicht vor, aber haben Sie so eine Ahnung, welche Angst ist denn realer? Die Angst vor der Überversorgung oder die Angst, dass einem etwas vorenthalten wird, gerade auch in Zeiten, wo die Gesundheitskosten immer weiter steigen, dass man versucht zu sparen an Menschen ganz am Schluss? Das passt ja überhaupt nicht zusammen, zu viel und zu wenig.
Ja, also ich kann keine solide Auskunft geben. Es gibt keine wirklich solide Forschung, die das ermöglichen würde. Und das ist auch ein Grund, warum es unbedingt notwendig ist und auch der Bund übrigens ein großes Programm lanciert hat zur Versorgungsforschung insgesamt in der Schweiz, das bis 2018 gehen soll, weil anders gesundheitspolitische Maßnahmen und Entscheidungen kaum möglich sind. Aber wenn Sie mich persönlich fragen, würde ich sagen, ob ich Opfer der Über- oder Unterversorgung werden könnte, ist sehr davon abhängig, ob ich in einer Stadt oder auf dem Land mich befinde, ob ein Universitätsklinikum in der Nähe ist und ganz maßgeblich vielleicht noch wichtiger, an welcher Krankheit ich leide. Es gibt Krankheiten, die sind nicht im Zentrum des Interesses der Hightech-Medizin und andere, die sind das sehr wohl, namentlich in der Onkologie, in der Intensivmedizin.
Um das Lebensende wird ja sehr viel auch gestritten. Es ist eine sehr emotionale, auch teilweise vielleicht ideologisierte Debatte und vieles wird so in den Raum gestellt. Wenn es um die Palliative Care geht, da haben wir schon kurz drüber gesprochen, das ist jetzt ein Feld, das auch gefördert werden soll durch die Daten, die dieses NFP dann vorlegt. Bei der Palliative Care heißt es immer wieder, wenn wir mehr davon hätten, wenn wir in der Schweiz eine gute Versorgung hätten für alle Menschen, die auch Zugang haben zu der Palliative Care, dann hätten wir weniger von diesen begleiteten Suiziden. Lässt sich diese Behauptung eigentlich beweisen mit Daten jetzt schon?
Sie lässt sich auf keinen Fall im Moment beweisen. Allein schon deshalb, weil die palliativmedizinische und pflegerische Versorgung in der Schweiz rudimentär ist. Also wir haben im Mittelland und namentlich in der Innerschweiz quasi keine Versorgung oder nur ganz sporadisch. Es gibt kaum Hospize in der gesamten Schweiz. Und wenn Sie die Karte anschauen, die kürzlich veröffentlicht wurde im Rahmen der nationalen Strategie Palliative Care, eine Strategie des Bundes, dann sehen Sie ganz viele Punkte in der Ostschweiz um St. Gallen herum. St. Gallen hat auch eine Vorreiterrolle wohl, um Zürich und um Lausanne und ansonsten ganz viel weiße Fläche. Also bevor diese Frage beantwortet werden kann, welche Auswirkungen hätte denn die Etablierung der Palliative Care in der Schweiz auf die Suizidhilfe, müsste diese erst etabliert werden. Und das ist noch im Entstehen. Ich persönlich bin überzeugt, dass ein guter Teil, lange nicht alle, aber ein guter Teil der Nachfragen um Suizidhilfe damit verschwinden würden.
Die Palliative Care, bei der steht ja die Lebensqualität im Zentrum, eben nicht die Lebensverlängerung um jeden Preis. Die Menschen sollen auch spirituell, sozial gut begleitet, gut aufgehoben werden. Das klingt alles irgendwie gut, ist aber auch wahnsinnig schwierig umzusetzen, stelle ich mir jetzt vor. Gerade dieser Anspruch eigentlich, dass die letzte Phase mit einem gewissen Sinn auch versehen wird, dass jeder Mensch da in dieser letzten Phase auch einen Lebenssinn noch erkennen soll. Das ist häufig ein Anspruch, den man so mithört bei der Palliative Care. Mhm. Ist das zu erfüllen?
Also das, was angestrebt wird und erfüllt werden kann, ist Sinnquellen zu mobilisieren, die ein Mensch selber hat. Zum Beispiel Gedichte zu lesen und damit in Erinnerung zu rufen, dass sie früher auch schon einmal gelesen wurden und dann thematisiert werden, wie das am Samstag in der NZZ nachzulesen war, ein wunderbarer Beitrag von Dorothee Vögeli. Aber was natürlich nicht geht, ist Sinn beizulegen. Wobei, bevor ich über die Sinnaspekte sprechen würde, zunächst einmal die zwei wesentlichsten Möglichkeiten der Palliative Care hervorheben würde, nämlich einmal Symptome zu lindern und aus Kenntnis heraus zum Beispiel auch Schmerzen zu lindern. Da gibt es noch ganz viel nachzuholen. Und das ist ja einer der Hauptgründe, warum Menschen verzweifelt sind und nur noch im Suizid einen Ausweg sehen. Und das Zweite, genauso wichtig, aber es klingt weniger wichtig, ist zu verhindern, dass Menschen völlig isoliert werden, aus der Gemeinschaft, aus dem alltäglichen Leben vollkommen herausfallen. Denn das hat die Forschung schon gezeigt, jedenfalls die internationale, dass so körperliche Integrität zu verlieren, dass es da läuft, wo es nicht laufen sollte, und Symptome, die sehr schwer belastend sind und vor allem auch Ängste vor Schmerzen, die kommen könnten. Und einerseits und andererseits die Isolierung, das Herausfallen aus der Gemeinschaft, dass das die hauptsächlichen Motive sind, die Leute dazu treiben, zu sagen, dann will ich doch lieber dem Ganzen selbst ein Ende setzen. Und genau darauf reagiert Palliative Care. Zusätzlich zu dem, dass sie auch Sinnfragen anspricht. Und einen Raum quasi eröffnet dafür, zu sagen, was ist Ihnen denn wichtig in Ihrem Leben? Was war Ihnen wichtig? Und damit mobilisiert, was im Patienten natürlich schon da ist und in seiner Biografie und, das ist ja immer im Blick, in seinem Umfeld, in seiner Familie, bei seinen Freunden und Bekannten.
Die Palliative Care wird oft so abgesetzt von der Sterbehilfe. Dabei kennt auch sie eigentlich ein Mittel, über das weniger gesprochen wird, das aber in die Richtung Sterbehilfe geht, könnte man sagen. Die sogenannte palliative Sedierung, wo ein Leidender eine hohe Dosis Beruhigungsmittel erhält. Das Bewusstsein wird getrübt bis zur Bewusstlosigkeit. Im Prinzip kann der Mensch dann schlafend seinen Tod erleiden. Er erlebt ihn nicht mehr bewusst mit. Kann man das so klar abgrenzen von einer passiven Sterbehilfe, sogar vielleicht einer aktiven Sterbehilfe. In den Niederlanden müssen diese Fälle von palliativer Sedierung ja gemeldet werden, weil sie gelten als aktive Euthanasie. In der Schweiz nicht, da wird das völlig abgegrenzt von der Sterbehilfe. Ist das richtig, dieser Umgang damit?
Also zunächst einmal möchte ich darauf hinweisen, dass wir auch ein Forschungsprojekt dabei haben, welches diese ganzen heiklen Entscheidfindungen beleuchtet und versucht zu erfassen. Und zwar in Analogie zu einem Projekt, das 2002 bereits durchgeführt wurde, sodass wir auch eine Idee bekommen von Veränderungen. Das wollte ich gerne noch dazwischen schieben. Aber in einem Punkt muss ich Sie korrigieren. In den Niederlanden zählt die palliative Sedierung oder die terminale Sedierung, also das Sterben in bewusstlosem Zustand, nicht zu den Fällen von aktiver Sterbehilfe. Also die neuesten Daten aus den Niederlanden, und da gibt es natürlich eine End-of-Life-Forschung wie in keinem anderen Land der Welt, vielleicht noch in Belgien. Jedenfalls sind wir da daneben, wissen wir quasi nichts. Im Unterschied zu dem, was die Niederländer wissen über die Praxis, die tatsächlich besteht, dort sterben 2010 13% aller Menschen in Sedierung. Das ist nicht aktive Sterbehilfe, sondern das ist eine Möglichkeit, bei refraktären Symptomen, wie die Spezialisten sagen, also bei Symptomen, die nicht mehr in den Griff zu bekommen sind, anzubieten, wir könnten auch eine Sedierung machen, dann sind sie bewusstlos und sterben in dieser Bewusstlosigkeit und verabschieden sich vorher von ihren Lieben. Das ist eine Variante, die wird aber nicht als Tötung auf Verlangen oder, wie die Niederländer lieber sagen, Lebensbeendigung auf Verlangen eingestuft, weil es keine ist, weil die Lebensbeendigung auf Verlangen, die in etwa 2% aller Sterbefälle in den Niederlanden praktiziert wird und auch legal ist, wenn sie durch einen Arzt durchgeführt wird oder eine Ärztin, die geschieht durch eine todbringende Injektion, die unmittelbar zum Tod führt.
Wenn wir gerade beim Vergleich sind von den Niederlanden und der Schweiz, da fällt ja etwas stark ins Auge, nämlich die Rolle des Arztes eigentlich in dieser ganzen Thematik, jetzt auch gerade, wenn es dann um die Suizidbegleitung geht. In der Schweiz gibt es ja die Richtlinien der Schweizerischen Akademie für medizinische Wissenschaften, die wurden verfasst von der Zentralen Ethikkommission, da sind Sie, Herr Zimmermann-Acklin, auch der Vizepräsident. In diesen Richtlinien heißt es, die Beihilfe ist nicht Teil der ärztlichen Tätigkeit. Ein Arzt kann helfen beim Suizid, aber es ist seine persönliche Gewissensentscheidung, er macht das quasi nicht als Arzt. Mhm. In den Niederlanden hingegen ist es genau andersrum. Dort ist jede Form von Sterbehilfe nur straffrei, wenn der Betreffende ein Arzt ist. Mhm. Wie kommt es zu diesen unterschiedlichen Einschätzungen der Arztrolle eigentlich in den Niederlanden und der Schweiz?
Also ich glaube, das kann man vor allem historisch erklären, wenn überhaupt. Dass in der Schweiz die Idee, die historisch gewachsen ist und auch sehr stark verbreitet ist, ich habe ein Recht darauf, mir das Leben zu nehmen, wenn ich das möchte, also ein autonomer Akt. Und wenn ich dazu Hilfe brauche, dann frage ich jemanden, mir zu helfen dabei. Das ist in der Diskussion genannt the right to die. Ich habe ein Recht darauf zu gehen, wenn ich möchte. Das ist ein Freiheitsrecht sozusagen. Ich habe noch von keinem Arzt gesprochen bis jetzt. In den Niederlanden ist diese Tradition meines Wissens so nicht bekannt. Und es war auch bis vor einigen Jahren, bis 2002, strafbar, wenn jemand beim Suizid jemandem anderen geholfen hat. Und dann ist im Zusammenhang mit den Möglichkeiten der modernen Medizin in den Niederlanden die Idee aufgekommen, warum, wenn das Lebensende so unerträglich wird, warum kann der Arzt dann nicht abkürzen? Hastening death, sagt man dem, also den Tod beschleunigen. Und das ist die Idee, die an der Wurzel dessen steht. Und die Suizidhilfe kommt auch sehr, sehr selten vor in den Niederlanden, wenn die Möglichkeit besteht, den Arzt zu bitten, das Leben aktiv zu beenden durch eine todbringende Injektion, dann wird das in der Regel auch vorgezogen. Und das ist dann wirklich wie eine Behandlung gedeutet. Ich habe meine großen Zweifel, was das betrifft, hinsichtlich der Entwicklung der Rolle des Arztes, der Ärztin in der Gesellschaft. Aber das ist natürlich eine sehr fundamentale Diskussion, die hier in der Schweiz teilweise geführt wurde, aber wieder verschwunden ist, weil im Moment in den letzten Jahren die Beihilfe zum Suizid, und Suizid ist ein Akt, den jemand selbst durchführt, ohne zunächst einmal einen Arzt, im Zentrum steht der Aufmerksamkeit.
Es geht also eigentlich darum, wie auch das Verhältnis zwischen Patient und Arzt sich verändern kann, wenn man dem Arzt diese Rolle des Beschleunigers oder ich sage mal des Henkers am Schluss gibt.
Ja, ich denke, Henker ist hier wirklich der falscheste Begriff, aber auf jeden Fall hat das eine Auswirkung auf die Wahrnehmung vom Ärztebild in der Gesellschaft und auch vom, natürlich, wie Sie angesprochen haben, vom Arzt-Patient-Verhältnis.
Sie hören Wissenschaft im Gespräch auf DRS 2. Zu Gast ist der Ethiker Markus Zimmermann-Acklin. Er ist der Präsident des Nationalen Forschungsprogramms zum Thema Lebensende. Wir wollen noch über die Selbstbestimmung sprechen. Wir haben das schon angetönt, das ist heute ein ganz wichtiger Wert. Wir wollen selbstbestimmt aus diesem Leben gehen. Die Selbstbestimmung, die wird innerhalb des NFPs in einem Projekt auch beleuchtet, und zwar kritisch beleuchtet aus juristischer Sicht. Warum ist das nötig? Das ist doch so ein hoher Wert heutzutage, die Selbstbestimmung.
Ja, es wird im Programm in verschiedenen Projekten beleuchtet, die Autonomie und Selbstbestimmung, und in einem juristischen Projekt von Frau Elbi Müller an der Universität Luzern auch aus skeptischer Sicht. Und ich denke, das ist auch notwendig und richtig, da wir im Bild gesprochen uns Freiheiten verschafft haben in aller Hinsicht, um frei leben zu können, frei entscheiden zu können, und jetzt uns in der Situation vorfinden, dass wir entscheiden müssen. Und das Schlimmste ist ja, also eine Dysthanasia, ein schlechtes Sterben wäre eine Situation, in der der behandelnde Arzt oder Ärztin sagt, entscheiden doch Sie, Sie wissen das besser als ich, und geht in die Ferien oder ins Wochenende. Das wäre der Worst Case sozusagen. Also es gibt wieder eine neue Sensibilität dafür, auch im Zusammenhang mit Palliative Care, aber nicht nur, dass wir ja Beziehungswesen sind, wir Menschen, und nicht alleine entscheiden, womöglich ohne die notwendige Kompetenz zu haben, zu entscheiden, sondern dass wir angewiesen sind auf andere, insbesondere im Sterben darauf, dass wir einen guten Arzt, eine gute Pflegerin haben. Wenn ich eine Patientenverfügung hätte, dann würde ich das als erstes da hineinschreiben. Ich hätte gerne an meinem Lebensende einen empathischen, einfühlsamen Arzt, der die Grenzen einhält und der darauf hört, was mir wichtig ist. Aber das kann man sich lange wünschen. Wenn es diesen Menschen nicht gibt, dann kann ich das auch nicht erzwingen. Das ist ein Beispiel für die Grenzen der Autonomie.
Darf ich das fragen? Sie selber haben keine Patientenverfügung?
Ich selbst habe keine Patientenverfügung, weil ich zwei Dinge nicht erfülle. Erstens habe ich keine bestimmte Krankheit, bei der ich weiß, wie der Verlauf sein wird und wo ich dann sagen könnte, dann bei dem und dem Verlauf möchte ich diese und jene Entscheidung haben. Und das Zweite ist, ich habe Familie, ich habe Kinder und eine Frau, und die wissen, was ich wichtig finde und was ich nicht wichtig finde, und die werden das dann schon sagen können.
Die Patientenverfügung, die soll jetzt auch gestärkt werden durch das Gesetz, das Erwachsenenschutzgesetz, das ab Januar dann in Kraft tritt. Gibt es bei diesen Patientenverfügungen auch Grenzen, wo Sie sagen, wir dürfen die jetzt eben nicht überschätzen?
Wir haben in unserem nationalen Forschungsprogramm ein Forschungsprojekt, das sogenannte, auch auf Deutsch sogenannte Advanced Care Planning untersucht, unter der Leitung von Frau Krones an der Universität Zürich. Und da geht es darum, die Idee der Patientenverfügung in der Fortsetzung zu untersuchen, nämlich als ein rechtzeitiges Beginnen zu sprechen über das, was uns wichtig ist am Lebensende. Nicht nur in Form eines schriftlichen Dokuments, das womöglich, und das ist ja das Problem bei der praktischen Umsetzung, dann untergeht, weil sie von 5 verschiedenen Teams behandelt werden am Lebensende und bis die ein Papier zur Kenntnis genommen haben, schon lang fertig sind mit der Behandlung und sie weitergereicht haben von der Neurochirurgie auf die Intensiv und von der Intensiv auf Urologie, von der Urologie auf die Radiologie. Und das ist ja genau das Hauptproblem, was ich gerade symbolisch angedeutet habe, die Fragmentierung der Behandlung, die auch durch eine Patientenverfügung nicht geändert werden kann, aber vielleicht mit der Idee des Advanced Care Planning, die beinhaltet unter anderem 2 Dinge. Einmal, dass man rechtzeitig mit Leuten darüber spricht, mit Behandlungsteams darüber spricht, was einem wichtig ist und was nicht, und das miteinander festhält. Und dass eben auch die Angehörigen der Behandlungsteams sensibilisiert und ausgebildet werden darin, dass es Verfügungen gibt und dass die seriös entstanden sind und dass wenn dann der Moment kommt, dass eine Entscheidfindung notwendig ist und der Patient, die Patientin urteilsunfähig ist, darum wissen, was geschehen ist und auch einordnen können, was die Wünsche des Patienten sind. Allein die Verfügung, die ja auch nur 5-7% der Bevölkerung überhaupt ausgefüllt haben in der Schweiz, kann das Ziel nicht wirklich erreichen. Es ist ein erster Schritt, denke ich.
Wir kommen zum Schluss dieser Sendung über das NFP 67, das nun gerade anläuft zum Thema Lebensende. Markus Zimmermann-Acklin, diese Diskussion um das richtige Sterben, vor allem die Sterbehilfe, die verläuft ja stark polarisiert, auch ideologisiert. Sind Sie da zuversichtlich, dass Fakten, Daten, Berichte, die das NFP dann vorlegen wird in hoffentlich 5 Jahren, dass sie diese Diskussion überhaupt irgendwie beeinflussen können?
Also, ich hoffe das auf jeden Fall. Ich denke, es ist ein wichtiges Ziel des nationalen Forschungsprogramms, das überhaupt einmal Forschung zu etablieren, damit zu beginnen, Forschende auszubilden und zu haben, die dann in den Bereichen auch weiterhin arbeiten werden. Denn da sind wir noch ganz am Anfang, nicht nur was die Palliative Care betrifft, aber auch das. Und zum anderen bin ich fest überzeugt davon und habe das auch selbst schon erlebt, da ich schon seit 20 Jahren mit den Themen mich befasse, dass die Kenntnis über das, was tatsächlich geschieht, beispielsweise angesichts der Ängste vor einem Erstickungstod, was geschieht da tatsächlich, wenn da darüber aufgeklärt werden kann, wenn der Betroffene von einer ALS-Betroffene beispielsweise, amyotrophe Lateralsklerose, Betroffene weiß, welche Möglichkeiten es gibt der Schmerzbehandlung und der Behandlung von Atemnot, dass das tatsächlich auch die Ideologien etwas zurückfahren lässt und dann eine vernünftige Entscheidfindung stattfinden kann. Also, dass das die Diskussionen belebt in einem positiven Sinne.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.